Wir wollen uns einfach jetzt anschauen, wie Jesus gedient hat. Wir haben jetzt, in der letzten Session hatte ich ja gesagt, Jesus sagt, genauso wie ich gesandt wurde vom Vater, genauso sende ich euch. Und deswegen macht es aus meiner Sicht ein bisschen Sinn, sich anzuschauen, wie der Dienst Jesu denn eigentlich war. Und deswegen möchte ich euch jetzt mitnehmen und wir wollen uns das anschauen. Ich hoffe, die Fernbedienung wirkt von hier aus. Zip. Irgendwie macht das nicht. Dann muss man vielleicht doch einfach auf Enter drücken. Ist es seitlich drin, mein Stick? Okay, eigentlich theoretisch müsste das tun. Wenn das nicht tut, würde ich einfach bitten, auf Enter zu drücken. Tut er nicht, dann hat er sich festgefahren. Okay, kein Problem. Einen kleinen Moment, bitte. Doch geklappt. Also Jesus Wirken war gekennzeichnet durch eine klare Botschaft, durch Verständnis seines Auftrages und durch die Ausrüstung mit Kraft. Die klare Botschaft, Jesu Hauptbotschaft war das Reich Gottes. Er hat gesagt, hey, tut Buße, also das heißt, denkt neu. Ich bin Anhänger des Denkens. Ich liebe Denken und ich denke die ganze Zeit, ich kann nicht abschalten, also ich denke immer und das ist schön. Fühlen ist auch schön, aber Denken ist auch schön. Und Jesus, wenn er predigte, es war ganz häufig so, dass er sagt, Leute, fangt mal an, anders zu denken. Wir nennen das Buße. Aber denkt doch mal einen neuen Weg. Denn ich bin gekommen, weil etwas Neues angefangen hat. Es hat was angefangen, dass die ganze Welt erfüllen wird. Denn die Erde wird voll sein von der Herrlichkeit des Herrn, steht geschrieben schon im Alten Testament. Nochmal, die Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn, die ganze Erde. Also wir sind nicht die armen Christen der letzten Zeit in einem Rückzugsgefecht verwickelt mit dem Teufel. Also denkt neu. Wir sind hier in Deutschland eine ganz starke Armee mit ganz vielen super ausgerüsteten, mit Heiligen Geist erfüllten Leuten, die dieses Land rocken werden. Und wir werden die Herrlichkeit des Herrn in Deutschland sehen. Und Jesus wird durch mich zu meinem Nachbarn und zum Kaufmann an der Ecke kommen. Denkt um. Das Königreich Gottes ist nahe herbei. Es ist erreichbar, es ist berührbar, es ist spürbar, es ist da. Dieser Willen Gottes, diese Art, wie Gott die Welt sieht, ist verfügbar geworden. Das Zweite ist, Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Das war sein Verständnis seines Auftrags. Und er sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Das ist ganz witzig, ja? Das sagt er nämlich auch. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Denn nach seinem Tod und seiner Auferstehung und der Ausrüstung, die wir bekommen haben, sind wir das Licht dieser Welt. Da, wo wir hingehen, wird es hell. Und das Witzige ist ja an kleinen Kerzen, ihr könnt die kleinste Kerze dieser Welt nehmen. Wenn ihr sie ansteckt, die größte Finsternis wird vor dieser Kerze fliehen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist völlig wurscht. Ja, es kann auch so dunkel sein. Kerze an, schon wird's hell. Stimmt das, oder? Also, offensichtlich fürchtet sich die Finsternis vorm Licht. Ach, sagt, ja, bei uns in der Stadt sind die Widerstände so groß. Super, du bist eine kleine Kerze, mach dich einfach auf den Weg, mach an und schon wird's hell. Da wird es Zeit, dass du dein Licht brennen lässt. Dann wird diese große Finsternis sich nämlich ganz schnell zurückziehen. Der Teufel ist ein Meister der Täuschung. Und sonst nichts, er ist entmachtet. Und wir haben manchmal ein sehr, sehr verklemmtes Bild vom Feind. Der Punkt ist, ich versuche das klar zu machen, es ist eine ziemlich leichte Übung. Ich habe ja gesagt, ich habe nachgedacht und wenn man nachdenkt, wird es irgendwann einfach. Ja? Das ist die Näherung zur Einfachheit dann. Also, ich will jetzt die Größenverhältnisse aufzeichnen. Also, wenn ihr euch vorstellen, wie groß, wenn ihr euch vorstellen wollt, wie groß Gott ist so groß. Also, guckt mal da hoch, noch höher. Also, und danach noch höher, so groß ist Gott. Ja? Und dann ungefähr so groß ist der Erzengel Gabriel. Ungefähr so groß. Okay? Also, ungefähr. Und Michael, auch ungefähr so groß. Und der Teufel, der ist so groß. Der Teufel ist nicht der Gegner Gottes. Er ist ein gefallener Engel, der erniedrigt wurde. Nochmal. Also ungefähr da oben ist Gott. Da ist Gabriel und Michael ein bisschen größer als wir, sagt die Schrift. Und da ist der Satan, entmachtet, entwaffnet, zitternd, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Wenn du mit Christen sprichst, hast du das Gefühl, da ist der Teufel, Gott ist irgendwo, ja, und jetzt müssen wir schnell die großen Engel rufen. Es ist nicht so. Er ist entmachtet, er ist zur Schau gestellt. Jesus ist gekommen und hat den Sieg mit sich gebracht. Und er hat den Sieg durchgefochten und hat die ganzen Mächte zur Schau in einer Schauparade, wie es die Römer machten, zur Schau gestellt. Wie treibt man Dämonen aus? Das ist ganz klar, man macht erst mal eine Woche lang beten. Dann fasten wir, dann rennen wir ums Lagerfeuer rum im Tomahawk und dann betet einer und dann passiert's. Wir haben das in Indien ausprobiert, da waren wir in den Slums und auf dem Dach von diesem Haus, man konnte von dort, das war der einzige Raum, wo man sich versammeln konnte, die Räume waren alle zu klein und dann waren wir auf dem Dach und dann kam das natürlich, was in Indien oft passiert, typische Situation, da war diese Frau und ihre Augen drehten sich nach oben so und dann ging so ja, dieses und zisch und krach und um sich schlagen und dann stand unser lieber Freund, der Pastor, so über sie gebeugt, die lag mittlerweile wie eine Schildkröte auf dem Boden und er haut ihr immer rechts und links eins ins Gesicht und Wasser und Namen Jesu. Und ich schaute das eine Zeit lang zu und dachte, entspricht nicht ganz meinem Menschenbild. Also denk, irgendwas läuft da gerade, was mir nicht so gefällt. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe ihm das so gesagt, ich würde auch gerne probieren. Und dann habe ich einfach die Frau aufgerichtet, so an ihren beiden Händen. Und habe gesagt, weißt du was, der Friede Gottes sei mit dir. Und dann habe ich auf Deutsch den Geist gesagt, im Namen Jesu Christi, du böser Geist, du gehst jetzt. Und dann habe ich rausgefunden, Dämonen in Indien sprechen Deutsch. Okay. Es ist nicht ein Zeichen von Vollmacht, wenn man rumbrüllt, sondern von Furcht. Und der Sieg, ich könnte ihn eh nie ausfechten. Der ist ausgefochten. Ich gehe bloß hin und sage, hier, weg da Ungeziefer. Okay? Es ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass es in Heilung auch nicht viel anders ist. Der Hauptkampf ist ein Kopfkampf. Hier drinnen und hier drinnen entscheidet sich, wie vollmächtig ich bin. Hier brauche ich Identität, eine neue Identität. Wer bin ich in den Augen des Vaters des Himmels? Das ist alles, was zählt. Johannes 1, Vers 12, eine meiner absoluten Highlight-Bibelstellen. Da heißt es, alle, die Jesus Christus angenommen haben, denen gab Gott die Macht, sein Kind zu sein. In Vers 13, nicht solche, die durch das Geblüt des Mannes oder Fleisches Lust gemacht wurden, sondern solche, die durch den Heiligen Geist gezeugt wurden. Das sind wir. Gott gibt uns die Macht, sein Sohn zu sein. Entschuldigung, liebe Frauen, ihr seid Söhne. Weil wenn ihr Söhne seid, seid ihr Erben. Okay? Dafür seid ihr Männer Bräute. Denn Jesus holt nur Bräute nach Hause. Ja? Weil es geht überhaupt nicht ums Geschlecht, sondern es geht um deine Stellung zum Vater. Ihr seid alle Söhne. Und wenn ihr Söhne seid, ihr seid ein Sohn des lebendigen Gottes. Ein Sohn des lebendigen Gottes. Wenn du jemals nach Beförderung geschrien und gebetet hast, du hast es überhaupt schon erreicht. Höher geht's nicht. Was kommt über den Sohn Gottes? Könnt ihr mir irgendeinen Rang, ob das König, Fürst, Präsident, Doktor, es gibt nichts, was höher ist als der Rang eines Sohnes des lebendigen Gottes. Punkt. Deswegen spielen Titel keine Rolle mehr. Dein höchster Titel hast du bei deiner Wiedergeburt geschenkt bekommen. Bei deiner Geburt aus Geist heraus bist du zu einem Sohn Gottes geboren worden. Und das weiß der Teufel. Und davor hat er Angst, dass du das auch weißt. Denn wenn er weiß, dass du das weißt, spielt er mit dir kein Versteck mehr. Dann hat er Mühe. Jetzt habe ich festgestellt in all den Jahren, dass es ziemlich zäh ist, dass es hier reinkommt. Meine Zeit, ist das ein langer Weg bis dahin. Ich merke, dass ich brauche Jahre, um das richtig zu inhalieren. Aber es ist genau das, was Gott will, dass wir es inhalieren. Mein Auftrag ist, Licht zu sein in dieser Welt. Das Letzte ist die Ausrüstung mit Kraft. Jesus geht an den Jordan. Und was mich immer gewundert hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lese das und denke, da heißt es, und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn. Ich wohne am Rhein, da denke ich immer, das Wasser im Rhein getragen. Ne? Ja? Ich meine, Jesus ist aus Geist geboren. Ja? Jesus, ich meine, wenn irgendjemand aus Geist geboren war, dann war es Jesus. Aber so richtig. So, aber hallo. Ja? Und dann der 12-jährige Jesus bei seiner Bar Mitzwa. Ja, als er da im Tempel sitzt und die Eltern waren halt mal einen Tagesmarsch gerade mal schon wieder vorbeigegangen. Plötzlich stellen sie fest, vorne bei den Verwandten ist Jesus auch nicht. Dann haben sie gedacht, ist eine gute Idee, mal einen Tag zurückzulaufen, um wieder klein Jesuslein einzufangen und finden ihn im Tempel. Und dann meint Jesus, ja, habt ihr nicht gewusst, dass ich in dem Haus meines Vaters sein muss? Woher kam das alles, dass er wusste, dass es sein Vater ist und er das sein muss? Naja, weil er vom Geist Gottes getrieben war, so wie es im Römerbrief steht. Alle, die vom Geist Gottes getrieben sind, sind seine Kinder. Jesus war vom Geist Gottes offensichtlich schon mit 12 Jahren getrieben. Also wozu braucht er jetzt noch Geist? Ich meine, der ist vollgetankt. Und deswegen steht auch, der Geist Gottes kam auf ihn, denn interessanterweise hat Jesus vorher keinen Handschlag gemacht. Er hat also keine kleinen Tonfiguren zum Leben erweckt und dann wurden es Vögelchen. Ja, gibt's so ein paar komische Schriften, die so ein Zeug erzählen. Oder hätte Kinder verflucht und die wären dann tot umgefallen. Also sowas, nein, das ist alles Märchenstunde. Sondern Jesus begann seine Wirksamkeit, als der Geist Gottes auf ihn kommt. Und genau das sagt er auch. Lukas 4, 18 und 19 sagt er, der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, gute Botschaft den Armen zu verkündigen, den Blinden, dass sie sehend sein sollen und den Lahmen, dass sie gehen sollen und dass das Gnadenjahr des Herrn angebrochen hat. Und nachher bestätigt er das, als der Johannes der Täufer ein bisschen Probleme mit ihm hatte, weil er nicht verstand, dass er im Gefängnis saß, obwohl doch der Messias alle freisetzt und dort eben das fundamentale, kulturell geprägte Bild der Juden auf das prallte, was Jesus lebte. Und dann wurden sie irre und er schickte seine zwei Jünger zu Jesus und sagt: Bist du der Messias oder sollen wir noch auf jemand anders warten? Und Jesus antwortet ihnen nur mit dem, was er tut. Er sagt: Berichtet ihm, Blinde werden sehen, Lahme werden gehend, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Das hat er gemacht, nachdem der Geist Gottes auf ihm war. Und er tat es mit Vollmacht. Und deswegen hat Gott auch seinen Geist an Pfingsten auf die Gemeinde gesetzt. Und er sagt es, in Lukas Evangelium können wir lesen, das sagt Jesus, und bleibt jetzt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft von oben. Und deswegen haben wir die gleiche Ausrüstung, wie sie Jesus hat. Also wir haben die Botschaft des Königreiches, wir können Menschen verkünden, da ist was Neues im Kommen. Gott hat einen Plan für diese Welt, es bricht ein gutes Leben an und wir werden es vorantreiben. Das zweite ist, wir sind Licht, wo ich hingehe, hat die Finsternis keine Chance mehr. Hast du schon mal gesagt? Ich weiß, wir müssen vorher fasten, beten und Kram. Fasten und beten ist eine der Sachen, die super wichtig sind, damit deine Beziehung zu Gott besser wird, aber nicht dafür, damit der Teufel Angst kriegt. Der Teufel hat Angst, weil Jesus ihn überwunden hat. Und weil Jesus immer bei mir ist. So, Jesus' Grundsatz, er wirkte immer aus Liebe und Barmherzigkeit heraus. Jesus hat immer, die Motivation seines Dienstes war immer Liebe und Barmherzigkeit. Jesus heilte nicht die Leute, damit er irgendwas beweisen muss. Da gibt es diese Frau, Jesus kommt zum synodalen Gottesdienst morgens, da gibt es diese Frau, die ist seit 18 Jahren verkrümmt. Das sind umgerechnet ungefähr 6600 plus Tage, ja. Und dann sieht Jesus sie und er kennt die ganze Situation in dem Raum. Da gibt es den Synagogenvorsteher und er wusste, der wird wahnsinnig werden, wenn ich das jetzt mache. Da waren außenrum die Jungs, die hatten auch einen Hals. Wie können wir jetzt nicht endlich Gottesdienst feiern und so? Und Jesus geht hin und kann nicht widerstehen. Und er sagt nachher, wie er zur Rede gestellt wird, sagt er, diese Tochter Abrahams war 6600 Tage plus gebunden vom Teufel. Und ich sollte nicht hingehen und sie jetzt freibinden. Da könnte man doch sagen, pass mal auf, was soll der Geiz? 6600 plus Tage, ein Tag mehr oder weniger, einfach um den religiösen Frieden zu wahren. Das geht mit Jesus nicht, weil er ist fühlend sizilianisch. Ja? Er sieht einen kranken Menschen und er reagiert mit Barmherzigkeit darauf. Er sagt, ich liebe doch diesen Menschen. Und das zeigt mir, das weist mir den Weg, wie Gott über Heilung denkt. Jesus tut nichts, außer was er dem Vater tun sieht. Wenn Jesus weint, weint der Vater. Macht Sinn für irgendjemand? Jesus wirkte nicht zu seiner eigenen Ehre. Jesus heilte alle, die zu ihm kamen, aber nicht alle, die auf den Straßen oder Plätzen traf. Jesus litt nicht unter dem Helfersyndrom. Er war auch nicht der Robin Hood der Armen und Entnervten. Ja? Er widerstand all diesen Dingen, diesen menschlichen Ersatzhandlungen, die hat Jesus nicht gelebt. Ja? Sondern Jesus lebt pur. Und wenn Menschen zu ihm kamen, hat er sich erbeten lassen. Der Blinde, Bartholomäus, nicht? Er muss hinterher schreien. Jesus geht vorbei, der ist blind. Und dann kommt er zu ihm und dann sagt Jesus, und was willst du genau von mir? Ja, Jesus, ich meine, da wäre doch der Punkt so, hier, schau mal hier, drei schwarze Punkte. Ist doch wohl offensichtlich, Jesus, was ich will. Nein, ist nicht offensichtlich. Ist nicht offensichtlich. Jesus möchte, dass wir ihm sagen, was wir wollen. Aber es gab niemanden, in der ganzen Neuen Testament gibt es nicht einen einzigen, der wieder wegging von Jesus, der nicht geheilt wurde. Er hat zu niemandem gesagt, ach weißt du, mein Vater hat gerade ein Projekt Änderung von Reinheit bei dir, es tut mir schrecklich leid, also komm noch mal in 2 Jahren wieder, ich nehme an, dann wird deine Seele entsprechend modelliert worden sein von der Krankheit, dann werde ich dich heilen. Ja? Sowas gab es in der ganzen Bibel nicht. Und das wäre doch so ein wichtiger Zusammenhang. Wie könnte die Schreiber des Neuen Testaments ausgerechnet sowas uns vorenthalten? Ich kann euch sagen, warum, weil es nie vorgekommen ist. Jesu Wirken basierte auf die Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Das macht er uns deutlich in dieser Bibelstelle aus Johannes 5, 19 bis 21. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Jesus sagt, der Vater liebt den Sohn, deswegen zeigt er ihm die Dinge. Also es ging aus dieser Interaktion mit dem Vater heraus, die Heilungen. So wichtig wie mir Heilungen sind, viel wichtiger ist mir unsere Beziehung zum Vater. Weil in der Basis zu dieser Beziehung, das ist die Basis zu jeder Heilung und Befreiung, nämlich diese Beziehung zum Vater. Da gehört übrigens dann eben das Fasten und Beten, dieses sich mal Sachen vom Hals schaffen, damit man sich auf Gott konzentrieren kann. Viel komplizierter ist das gar nicht. Weil im Himmel fällt keine Kerze vom Sockel, wenn wir mal nichts essen. Muss man ja auch mal sagen. Also geht kein, oh, die Engel sind beeindruckt. Du, Reinhard, fastet. Wow, Reinhard, wow, guck mal her, der fastet. Das ist religiöser Schnickschnack, wenn wir so denken. Der Himmel ist einfach ziemlich locker drauf. Die sind nicht überrascht von uns. Aber wenn ich sage, Papa, ich, egal was es ist, alles was mich hindert, ich will jetzt Zeit mit dir verbringen, das macht was mit Gottes Herzen. Er sagt, hey, das ist aber schön. Komm, lass uns mal hinsetzen. Gottes Heilungswille. Jesus und später auch seine Jünger hatten eine klare Vorstellung davon, was Krankheit ist und wer sie gesendet hat. Um es auf einen ganz einfachen Punkt zu bringen. Teufel böse, Gott gut. Krankheit ist vom Teufel, Gesundheit von Gott. Und da habe ich diese Stelle Apostelgeschichte 10, Vers 38, die das für mich so schön deutlich macht. Denn er ging umher und heilte körperlich alle, die vom Teufel überwältigt waren. Ich meine, wie will man das anders noch auslegen oder verstehen? Aber nähern wir uns der Sache noch mehr. Erst ist wichtig, dass wir von Gott wissen, Gott ist das Alpha und Omega. Das heißt, mit anderen Worten, immer. Es gibt ja diesen Satz, vor Gott sind 1000 Jahre wie der Tag, der gestern vorbeigegangen ist. Das ist eine ganz merkwürdige mathematische Gleichung. Ja? Weil wir hören meistens im Kopf, das kennt ihr alle, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Aber es steht nicht da, es steht wie ein Tag, der gestern vorbeigegangen ist. Der Tag gestern, den hast du nicht mehr, der ist nämlich flüchtig, der ist vorbei. Das heißt also, 1000 Jahre sind wie etwas, was von dir schon lange vorbei ist. Das als mathematische Grundlage ist ziemlich schwierig zu erfassen. Ich würde es so versuchen, Zeit ist eine Schöpfung. Und Gott, der Schöpfer, befindet sich außerhalb der Schöpfung der Zeit. Das heißt, er steht an meinem Geburts- und mein Sterbebett im gleichen Moment. Das Das ist der Grund, warum, wenn ich Gebetsanliegen vergessen habe, die man mir gesagt hat, dann bete ich einen Tag später. Da war das schon passiert. Dann sage ich, Herr Jesus Christus, du weißt, dass ich dafür beten wollte und du weißt, dass ich in der Zeit bin, du nicht. Lieber Heiland, ich möchte dich jetzt bitten, dass du vor einem Tag die Sache in deine Hand genommen hast und dem geholfen hast. Und wisst ihr was? Ich weiß, Gott erhört dieses Gebet. Denn der wusste, dass ich beten werde. Die Zeit ist für Gott relativ. Wir beten auch deswegen, Entschuldige, haltet, okay, ist egal, der Ruf, wenn der Ruf ist ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ich bete manchmal für Tote. Vor allen Dingen, wenn sie Jesus nicht kannten, dann sage ich, Jesus, im letzten Sekunde bitte ich dich, dass du ihm erschienen bist und ihm gesagt hast, dass er Hoffnung haben kann in dir. Spooky? Ich glaube nur, was ich erkannt habe von der Zeit Gottes. Das hat natürlich, ist mächtig verstärkt worden von einer Südafrikanerin, die ich getroffen habe. Da habe ich das erzählt, von der Zeit kam, die nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, woher weißt denn du, dass für Gott keine Zeit vergeht? So, ist genau so. Und habe ich gesagt, naja, das ist so mein Verständnis. Ich sagte, du hast recht. Und dann habe ich gesagt, hä? Sagt sie, ja, ich war tot und ich habe mich in der Hölle für Jesus entschieden. Die war gestorben als Selbstmörderin und erlebt auf ihrem Weg in der Hölle, wie Jesus ihr begegnet. Und wacht auf als wiedergeborener Christ. Hat dann John Wimber kennengelernt in Südafrika, wurde da eingepflegt. Ich erzähle euch jetzt nicht, dass sie noch ein zweites Mal gestorben ist und wiedergekommen. Das gehört woanders hin. Aber für sie ist es klar, sie hat erlebt, dass das Zeit ein völlig anderes Kontinuum ist bei Gott als bei uns. Und deswegen müssen wir uns nicht mehr in diese harten Schalen begeben. Gott ist alles möglich. Nichts ist unmöglich bei ihm. Gott ist das Alpha und das Omega. Er ist Anfang und Ende. Gott verändert sich nie. Er ist immer der gleiche. Er ist gestern gut, er ist heute gut, er wird in aller Ewigkeit gut sein. Er ist immer freundlich, er ist barmherzig, von großer Geduld, voller Güte. Sein Prinzip, Menschen zu verändern, ist Gnade und Güte, denn durch meine Güte verändere ich Menschen. Da sitze ich beim Frühstück, ahne nichts Böses, plötzlich sagt Gott zu mir, Reinhard, warum denkst du immer, dass meine Güte schwach wäre? Ich sage, wie? Ja, durch meine Güte will ich euch zur Umkehr leiten. Wieso kommst du eigentlich auf die Idee, dass ich nicht mein stärkstes Tool benutze, um Menschen zu verändern? Das hat gesessen. Die Güte Gottes ist das stärkste Werkzeug Gottes, Menschen zu verändern. Wir haben in unserem Kopf dieses Konzept von diesem Prügelgott. Das geht nämlich so. Komm, veränder dich. Veränderst du dich jetzt bald? Veränder dich. Ja? Wer hat schon mal so gedacht? Wenn Gott nicht weiter weiß, schickt er schwere Krankheiten und Prüfungen und haut uns eine über den Schädel. Woher haben wir das? Wo steht das? Ich bin sein Kind, sein Sohn. Und Gott ist Pädagoge genug, mich anständig zu erziehen. Glaubst du nicht auch? Er ist unveränderlich gut. Gott ist gut. Habe ich schon gesagt, Jesus hat das bezeugt. Gottes grundsätzlicher Wille steht in Römer 12, Vers 2 beschrieben. Da heißt es, Gottes Wille ist das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Ich habe immer gedacht, wo passt Krankheit in diese drei Begriffe? Gut, vollkommen und wohlgefällig. Schwierig, ja? Passt nicht rein. Gott will helfen und heilen. Das möchte ich erläutern an 1. Timotheus 2, Vers 4. Zuerst mal schauen wir grundsätzlich den Auftrag Jesus. Jesus ist gesandt von Gott für eine Welt, Nicht damit er sie richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und da gibt es ein wunderschönes griechisches Wort, das nennt sich Soso. Und Soso ist die Grundform von sozial. Soso war im griechischen Sprachgebrauch ein sehr populäres Wort. Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu sozoen, was verloren ist. Ebenso dieses, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschen zu verderben, sondern zu retten. Und anstatt retten steht dort sozo. Wenn wir jetzt den 1. Timotheus 2, Vers 4 angucken, dann heißt es, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, übersetzt Luther. Luther übersetzt übrigens, für mich Luther-Übersetzung, faszinierend. Es ist ein Wunder, es ist ein Zeichen und ein Wunder in einem, wie Luther die Bibel übersetzt hat. Denn der hat das oft sprachlich besser gerichtet, als man es heute richtet. Der übersetzt nämlich geholfen. Und tatsächlich von dem griechischen Wort sozo her liegt geholfen der Bedeutung viel näher als gerettet. Gerettet ist nur ein Bestandteil von sozo, aber geholfen als Überbegriff stimmt genau. Also Gottes Wille ist, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir dort nämlich erretten einsetzen würden, am ersten Ort gerettet werden und dann zur Erkenntnis der Wahrheit, dann weiß ich nicht mehr ganz genau, was Erkenntnis der Wahrheit als Alleinstellungsmerkmal hat vor erretten. Versteht ihr, was ich meine? Es wäre das Doppelte. Erretten und erretten. Erkenntnis der Wahrheit ist nämlich errettet. Wahrheit ist Jesus. Das griechische Wort sozo wird oft mit gerettet oder geholfen übersetzt, aber sozo meint nicht nur gerettet von der Hölle, sondern meint auch geheilt, ganz werden und befreit sein. Das Wort kommt im Neuen Testament 118 Mal vor in 103 verschiedenen Versen. 65 Verse im Zusammenhang mit Befreiung, 19 Verse im Zusammenhang mit physischer Heilung und 19 Verse im Zusammenhang mit Vergebung. Ich hoffe, man kann es noch sehen. Das heißt, dieses Wort wird sehr breit angewandt im Neuen Testament. Wenn ich es mal als Beispiel nehmen darf, dann geht es hier drum. In Lukas 8, Vers 48 ist diese Frau, die seit 12 Jahren blutet. Sie kommt von hinten und berührt einen dieser Zipfel. Das sind so vier Zipfel, die der fromme Jude mit sich trägt. In diesen Zipfel ist ein blauer Faden eingewebt und dieser blaue Faden symbolisiert seine Gesetzestreue. Das hat Jesus getragen. Und als jetzt diese Frau kommt, berührt sie diese Gottestreue von Jesus und wird sofort geheilt. Und Jesus dreht sich um und sagt, meine Liebe, geh hin in Frieden, dein Glaube hat dich gesozot. Hier, die andere Frau, Lukas 7, Vers 50, da kommt eine Frau, sie ist stadtbekannt, war damals nicht so üblich, dass Frauen auf der Straße waren. Wenn Männer Frauen kannten, hatten die meistens ein Gewerbe. Diese Frau war eine stadtbekannte Sünderin, was natürlich die Pharisäer wussten. Als jetzt die Frau kam, kam sie an die Füße Jesus, weinte dort an seinen schmutzigen Füßen. Er lag ja zu Tisch, mit dem Kopf zum Tisch hin. Und dann konnte sie gut von hinten an die Füße, fing an zu weinen und hat dann mit ihren Haaren, was übrigens lecker ist, dann den ganzen Kladderadatsch wieder aufgewischt. Ja? So. Und sie steht auf und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Was dort bedeutet, gesozot, was dort bedeutet, von Sünden vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Dort steht es im Zusammenhang mit Vergebung. Dieser Kandidat hier, Lukas 8, Vers 36, ist der Typ, der plötzlich ruhig auf dem Stein sitzt. Vorher hatte er 1000 Einwohner. Ihr wisst schon, 1000 Dämonen. Und übrigens, das ist eine interessante Geschichte, weil nicht mal 1000 Dämonen können jemand davon abhalten, zu Jesus zu rennen. Ist euch das schon mal aufgefallen? So viel zu der Macht. Wenn es 1000 Dämonen nicht schaffen, dich von Jesus fernzuhalten, wie kommt ihr auf die Idee, dass außer dem Willen des Menschen irgendwas im Wege stehen könnte zu Gott? Man kommt zu Jesus, um frei zu werden. Man muss nicht erst frei werden, um zu Jesus zu kommen. Also er kommt gerannt, wird befreit, sitzt endlich anständig da, kommen die Leute aus dem Dorf und sagen, ja, was ist mit dem los? Den kennen wir nur vom Friedhof, haut sich immer mit Steinen und so Kram. Und sagen sie, ja, der wurde gesozert von Jesus. Da steht es im Zusammenhang mit befreit. Und das letzte, last not least, Lukas 8, Vers 50, ist die Geschichte von Jairus, deine Tochter, Und als Jesus quasi diese Zwischenszene durchlebt hat mit dieser Frau, die geheilt wurde von 12 Jahren Blutfluss, da kommen die Boten von Jairus sein Haus und sagen, hey Mensch, mach dem Meister keinen Ärger mehr, deine Tochter ist gestorben. Und dann sagt er zu ihm, hey, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gesund werden. Da steht es im Zusammenhang mit Auferstehung. Wenn man also das Wörterbuch benutzt, das Wörterbuch von Walter Bauer und die Strongs, kommt man zu all diesen Bedeutungen. Man findet heraus aus das Wort Sozo, dass das einmal bedeutet aus Seenot gerettet, dass es bedeutet heil herausgeführt aus einer tödlichen Situation, es bedeutet geheilt werden, es bedeutet von dämonischen Besessenheit befreit werden, gesund werden, Errettung aus bereits eingetretenen Tod, Bewahrung in gutem Zustand. Wenn früher sich zwei Griechen verabschiedet haben, dann haben sie gesagt, Sozo. Und genau dieses Wort benutzen die Schreiber des Neuen Testaments. Und zwar mit Absicht. Weil nämlich der Wille Gottes unser Sozo ist. So ist Gott. Schauen wir uns an, wie Jesus wirkte. Was mir aufgefallen, ich habe alle verschiedenen Stellen aus dem Neuen Testament, aus den Evangelien rausgeschrieben und habe versucht herauszufinden, gibt es eine Systematik, gibt es einen geheimen Trick, wie Jesus die Leute heilte. Er berührte und bedrohte. Er befahl und betete. Er gab Anweisungen. Er legte die Hände auf. Er sprach. Er wurde berührt. Er machte zeichenhafte Handlungen, wie zum Beispiel bei den Taubstummen, Finger in die Ohren. Wer möchte dieses Ministry heute von mir haben? Oder wie wäre es damit? Hast du Schwierigkeiten mit dem Sprechen? Jesus tat solche Dinge. Machte Spucke auf die Finger und wischte sie ihm auf die Zunge. Aber wenn es hilft? Wehe dir, es hilft nicht. Also Jesus' Dienst sprengte unsere Vorstellungskraft. Zeichenhafte Handlung und einen Glaubensakt. Er machte Brei und rieb das in die Augen. Hat jemand von euch schon mal eine Fliege ins Auge gekriegt? Wer hat schon mal eine Fliege ins Auge gekriegt? Wie schön ist das? Nicht so schön. Wie schön ist, wenn jemand dir Brei ins Gesicht, in die Augen reibt? Super. Ich glaube, Jesus wäre ohne Faustschläge nicht davongekommen. So wie tut das. Der vordere Abschnitt des Auges ist eine der meist innervierten Stellen des Körpers. Stärker innerviert als eine Fingerspitze. Das lässt du nicht zu. Jetzt habe ich ein Angebot. Was war denn, wenn der arme Knilch geboren worden war ohne Augäpfel? Könnte es nicht die Möglichkeit sein, dass Jesus Backe Kuchen aus Ton, das steht ja in der Bibel, dass es Ton war, das Originalwort heißt Clay Ton, was er da machte. Wie wäre es gewesen, wenn Jesus zwei Original-Augäpfel geformt hätte? Überfordert es unsere Vorstellungsvermögen? Und dann schickt er den armen Kerl 750 Meter blind abwärts zum Teich Siloa vom Tempel aus. Das ist schon mal eine Strecke. Da war der immer noch blind wie Bache. Und er kam sehend wieder. Und last not least, Jesus trieb, um zu heilen, Dämonen aus. Was ich rausgefunden habe, Jesus tat keine Heilung zweimal das Gleiche. Nicht ein einziges Mal war es gleich. Jedenfalls von denen wir wissen. Ich kann jetzt nicht dafür garantieren, wo er ein paar tausend weggeheilt hat, dass das dann nicht doch manchmal die gleiche Praxis zwischendrin mal war. Aber was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, wir kommen ohne Heiligen Geist in Bezug auf Heilung nicht aus. Wir müssen schauen und verstehen, was willst du jetzt? Und manchmal ist es schon seltsam. Ich kann mich erinnern bei John Wimber. Also wenn ihr übrigens Angst vor Toronto habt, John Wimber war schlimmer. Ich kann mich erinnern, da gab es diese Leute, da sprang jemand auf und hat sich gedreht wie ein Brummkreisel und geschrien. Ja? So, ja? Hilfe. Ja? Also überhaupt nicht schön fürs Auge und fürs Ohr. Aber der ging es nachher viel, viel besser. Und die hatte irgendwas am Gehirn gehabt. Und später erst habe ich gelesen, dass eine ganz moderne Therapie jetzt festgestellt hat, dass man Menschen in Drehbewegungen versetzt, weil dadurch das Gehirn schneller heilt. Also wenn irgendwas passiert, was seltsam ist, dann passiert es halt, weil es seltsam ist. Aber Gott weiß, was er tut. Er hat uns gebaut und er weiß genau, was gut für uns ist. Jesus heilte meist öffentlich, in Ausnahme aus Respekt im Verborgenen. Die ganz schnuffeligen Dinge, die passierten immer um die Ecke. Ja, also da, wo es ein bisschen eklig zuging. Ja. Das hat Jesus. Jesus liegt nicht daran, Menschen bloßzustellen. Das sollten wir auch nicht tun. Wenn wir für Leute beten, dann sollten wir Respekt haben. Respekt ist Liebe. Jesus nutzte den Schwung seines Feindes, um den Vater zu verherrlichen. Das muss ich leider ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Es geht darum, es gibt ja Spezialisten, die lesen immer in der Bibel bestimmte Dinge. Also eins zum Beispiel ist in Johannes 11. In Johannes 11, da geht es um die Totenauferweckung von Lazarus. Und die ganze Geschichte ist unglaublich spannend. Richtig, richtig spannend. Es ist Folgendes: Der Lazarus lebte in Bethanien bei Jerusalem. Bethanien bei Jerusalem ist so an der seitlichen Hinterfront vom Ölberg. Also wenn man so vom Tempelberg runterschaut, dann sieht man den Ölberg und dann ist es da gewesen, so rechtshangig. Ja? Und es gab ein zweites Bethanien und das war das Bethanien jenseits des Jordans. Dieses Bethanien jenseits des Jordan war in der Regel, in der Tradition, der Ort, an dem Johannes der Täufer taufte. Das war auf der anderen Seite vom Jordan. Zu Fuß sind das etwa 40 bis 50 Kilometer, ziemliche Schlappentinse zu laufen. Ja? Und da geht es rechts runter, links rauf, eklige Berggeschichte. Kein Mensch mag das richtig laufen, weil es a. heiß ist, zweitens gefährlich und drittens gab es Räuber und Kram. Jetzt passiert es so, Lazarus wird schwer krank. Die beiden Schwestern sagen, wow, Jesus ist nie da, wenn man ihn braucht. Lassen wir ihn doch rufen. Also schicken sie diesen Knecht los, er läuft los, vermutlich kam er noch bei Tageslicht ungefähr bis Jericho. Dann hat er gesagt, was soll ich draußen schlafen, wenn ich auch drin schlafen kann, da gibt es ja Räuber, da gibt es ja auch so weiter. Und witzigerweise in der Geschichte sagt Jesus selber noch, am Tag kann man laufen, des Nachts stößt man seinen Fuß an den Stein. Steht genau so mal als Nebensatz in der ganzen Geschichte da drin. Auf jeden Fall, dieser Knecht läuft den ersten Tag, geht übernachten in Jericho und am nächsten Tag läuft er früh los, läuft runter bis an den Jordan. Das ist auch nochmal relativ schwierig, weil man da so immer wieder zu Berg und Tal, da ist halt so ein komisches Material, was immer fortwährend weggespült wird, ist also gar nicht so wunderschön da zu laufen. Auf jeden Fall muss er dann an den Jordan. Der Jordan war damals nicht so klein wie heute, sondern er war größer, weil er noch nicht so entwässert war. Und dann brauchte er eine Furt, sonst kann er nämlich nicht durch. Also ist er noch ein paar bisschen weiter hochgelaufen, da gab es eine Furt, da ist er rüber. Dann auf der anderen Seite ist ein Stück am Jordan entlang und dann musste er Jesus suchen. Also so irgendwann mitten am Tag hat er vermutlich Jesus getroffen. So ungefähr fast 2 Tage, nachdem er losgelaufen ist. Ungefähr. So, dann kommt er zu Jesus und sagt, der, den du liebst, der ist krank. Da sagt Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern damit mein Vater im Himmel verherrlicht wird. Der starb aber. Hat Jesus gelogen? Können wir jetzt offen miteinander drüber reden? Ja? Okay, also, er sagt ihm, dein Freund ist krank, und dann sagt Jesus, pff. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, hey, es war ziemlich gut, dass ich da nicht da war, um euretwillen, damit ihr Glauben habt. Ja? Ja, dann wartet er noch 2 Tage, weil es heißt, Alarm, Alarm, komm bitte schnell. Klar, warte ich noch mal 2 Tage. Und wisst ihr was? Auch Jesus musste 2 Tage zurücklaufen. Und zwar 1200 Höhenmeter liegen zwischen Bethanien jenseits des Jordan und Bethanien am Ölberg. 1200 Höhenmeter. Das ist nämlich minus 400 noch was. Und das andere ist ungefähr 800 Meter hoch. Also 2 Tage warten, 2 Tage gehen und Lazarus war 4 Tage tot. Das heißt, als der Bote endlich ankam, war Lazarus bereits gestorben, deswegen konnte Jesus 2 Tage warten. Jesus wusste offensichtlich, dass Lazarus schon tot ist und proklamiert über ihn, diese Krankheit ist nicht zum Tod und sagt dem Tod damit den Kampf an. Und sagt, sondern dass mein Vater verherrlicht wird. Satan hat sich vergriffen an dem besten Freund Jesu. Und Jesus nutzt diese Frechheit, um seinen Vater zu verherrlichen. Das ist mit dem Schwung des Feindes zu kämpfen. Und Jesus wartet noch 2 Tage. Weil man damals erst glaubte in Palästina, dass wenn einer 4 Tage tot war, dass er dann auch wirklich tot ist. Also macht diese Geschichte perfekt Sinn und hat nichts mit zu tun, dass Gott mal jemanden sterben lässt, um sich, ich kann sogar die Toten auferwecken. Versteht ihr? Also meine Mutti ist 93, habe ich schon gesagt. Und die ist total süß, aber klapprig. Jetzt bin ich an der Treppe, so 20 Treppenstufen runter. Jetzt gehe ich an ihr vorbei und während ich an ihr vorbeigehe, gebe ich ihr einfach einen Stumper. Ja? Das heißt, sie kommt in Bewegung, ich renne an ihr schnell vorbei und fange sie unten auf. Ich sage, Mama, ich habe dich aufgefangen. Dann fragst du dich, wie krank ist das denn? Aber genau das glaubt ihr von Gott, wenn ihr glaubt, dass Gott Menschen krank macht, um sie wieder zu heilen. Gott ist nicht krank im Kopf. Der hat auch keine Profilneurose. Sondern er macht aus dem Teufel seine Sache, macht er etwas zu seinem Sieg. Das ist die Wahrheit. Interessant ist noch, nur als Beibemerkung, Klammer auf, in dem Text Johannes 11 steht 3-mal drin, wenn ich da gewesen wäre, wäre Lazarus nicht gestorben. Also das steht einmal, dass Jesus es selber sagt, bisschen verdeckt, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da war. Das erste, der rauskommt, ist Martha, rennt ihnen entgegen, wirft sich zu den Füßen, Jesus sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben, ja. Maria kommt kurze Zeit, was macht die? Genau das Gleiche, wirft sich zu Füßen Jesu. Erster Satz, Jesus, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Bringt mich, wenn ich das 3-mal in einem Kapitel lese, bringt mich zu der Annahme, wo Jesus ist, sterben die Leute nicht. Okay. Ihr habt mich trotzdem lieb. Jesus betete auch mehr als einmal für den gleichen Kranken. Ich bin, wenn ich Jesus dann persönlich nochmal gegenüberstehe, werde ich ihn ausdrücklich für dieses eine Mal danken, wo er auch ein zweites Mal für jemanden gebetet hat. Warum? Weil es mir die Tür öffnet, so oft zu beten, wie ich will, denn ich bin Jesus in Ausbildung. Ja? Und das heißt, ich kann so oft für die gleichen Sachen beten, wie ich will. Wenn es nämlich der Meister schon bei 2-mal hat, dann darf ich. Ja? Okay, das nächste ist, Jesus forderte die Leute auf, sich den Ärzten zu zeigen. Matthäus 8, 1-4. Er sagt, geh hin, zeigt euch den Leuten. Ich sagte schon mal, wir stehen überhaupt nicht in Konkurrenz zu irgendwelchen Ärzten. Wir arbeiten mit den Jungs zusammen. Die kapieren das manchmal nicht, dass Jesus geheilt hat. Das macht ja nichts, kann ja noch werden. Aber da hatte ich neulich eine nette Geschichte. Ich hab in meinem Mund das Problem, das kann man nur mit dem Song beschreiben, über 7 Brücken muss man gehen, ja. Und so hatte ich gerade meine letzte Brücke, die hatte dann auch 7 Zellen, also 7 Brücken musst du gehen. Und da ist mein lieber Zahnarzt und eines Tages komme ich zu ihm und das ist immer so ein Witzbold. Erst haut er mir die Spritze rein und dann will er mit mir reden, ja. Kennt ihr das? Ja. Irgendwie will der scheinbar, meine Sprache sich sichtlich verändert, wirkt die Spritze, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, Ihnen geht es aber heute nicht gut. Sagt er, ja, das ist echt schwierig. Ich gesagt, ja, wissen Sie was, kann ich für Sie beten? Sagt er, ja. Habe ich gesagt, jetzt. Ah ja. Dann hat er seine Helferin rausgeschickt. Habe ich meine Hand so rübergelegt? Und dann war die Behandlung zu Ende und dann will ich euch erzählen, was er gesagt hat. Er sagt am Schluss, 2 Dinge hätte ihn beeindruckt. 1, dass es jemand interessiert, wie es ihm geht. Hört ihr das? Und 2, wie ich für ihn gebetet hätte. Er sagte, lassen Sie es mir in meinen Worten sagen. Da kam so eine Aura um mich herum. Da habe ich gesagt, klar, ich weiß, wie die heißt, das ist der Heilige Geist. Wollte ich mal sagen. Also man kann gut für Zahnärzte beten. Ärzte sind unsere Freunde und wir lieben sie heiß und innig. Und wir können, ich möchte wirklich, dass das die Feindschaft, das ist wirklich eine unsägliche Sache zwischen Christen. Das ist Ausdruck von Glauben ist, deine Medikamente wegzulassen. Nein, das ist Ausdruck von Dummheit, nicht Ausdruck von Glauben. Ehrlich nicht. Es sei denn, der lebendige Gott hat es dir wörtlich gesagt. Und dann würde ich unter Umständen sogar noch mal jemand anders beten lassen. Hört ihr mich? Es gibt Leute, die rennen 20 Jahre blind wie ein Maulwurf rum, weil sie im Glauben stehen, dass ihre Brille weggenommen wird. Was hältst du davon, 20 Jahre die Brille zu tragen, um dann geheilt zu werden? Weil wenn was weg ist, ist es weg. Das merkt man. Du würdest es merken, wenn du plötzlich gut siehst und die Brille dann schlechter macht. Also kannst du ganz getrost, es ist kein Misstrauensvotum zu Gott, sondern eine Realitätsbeschreibung des Noch und Noch Nichts, dieser Zerrprobe, in der wir alle stehen. Jesus wurde zornig, wenn Religion wichtiger war als Hilfe. Jesus hat es gestunken, wenn Leute ihn hindern wollten, Menschen zu heilen. Markus 3, Vers 5. Jesus wurde gehindert durch kultivierten Unglauben. Das ist die Geschichte. Also ich sage das ganz bewusst, kultivierter Unglaube, weil wir sonst nicht verstehen, was da gemeint ist. Da steht das griechische Wort apister und dieses griechische Wort heißt wirklich Unglaube. Und es kommt nochmal vor, diese Stelle. Und zwar, wenn ihr mir erzählen würde, da gibt es doch diesen Vater, der reklamieren kommt bei Jesus und der zu Jesus sagt, hör mal zu, Jesus, kannst du auch nichts. Deine Jünger haben nämlich versucht, meinen Sohn zu heilen und die haben es nicht hingekriegt, kannst du auch nichts. Und dann sagt er, hey, was sagst du, kannst du auch nichts. Alles ist möglich, dem der glaubt. Ja? Und dann gibt es ja die Sache, die Jünger fragen hinterher. In allen 3 Berichten, es sind 3 unterschiedlichen Evangelien, fragen die Jünger Jesus hinterher, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Denn wie wir wissen, bekamen sie ja die Power über alle Dämonen, alle Krankheiten und da ging es nicht. Und dann sagt Jesus, was sagt er? Und die meisten kennen von euch nur die Stelle, dieser Geist fährt nur aus durch Fasten und Beten. Stimmt? Von 3 Evangelien steht es nur einmal da und das steht unten drunter, das wurde in einer späteren Handschrift hinzugefügt. In Wirklichkeit, sagt Jesus, wegen eurem Apister, wegen eurer falschen Überzeugung. Denn Jesus hat beim Austreiben des Dämons nicht gefastet und gebetet, oder? Also wenn du jemandem was beibringst, dass man es so macht und machst es jetzt ganz anders, bist du zumindest ein schlechter Lehrer. Und Jesus ist kein schlechter Lehrer. Also kann das nicht die Methode sein. Sondern was dort ist, es ist Apisteia, es ist das Konzept, anders zu glauben. Und wenn wir, da kommen wir noch dazu, was kultivierter Unglaube ist. So viel sage ich weg, es ist einfach der falsche Sprit im falschen Motor. Ja, eine falsche Überzeugung. Jesus verweigerte sich, getestet zu werden. Das hat Jesus nicht geschätzt. Wunder haben ihre Basis im Vertrauen und nicht im Zweifel. Und deswegen dieses Gebet, ach lieber Gott, lass doch einmal ein Wunder geschehen, das ich sehen kann mit eigenen Augen. Das ist ein Heidengebet, Leute. Das bete bitte nie wieder. Denn so beten die Heiden, so beten die Leute, die nicht glauben, dass Gott die Dinge tut. Gott muss uns gar nichts beweisen. Was er uns beweisen musste, hat er längst getan durch Jesus. Jetzt ist es dran, ihm zu vertrauen und zu glauben, dass er die Dinge tut. Und deswegen betet nicht so einen Unsinn. Weil euer Glaube würde niemals wachsen, dadurch, dass ihr ein Wunder seht. Euer Glauben wird dadurch wachsen, dass ihr sein Wort ernst nehmt. Das sagt die Schrift. Wenn wir seine Predigt hören und sie für wahr halten, das erzeugt in uns diese Überzeugtheit, die Gott an uns sehen möchte. Und nicht das Wunder. Wunder geschehen, weil Gott so ist, wie er ist. Heilung geschehen, weil er so ist. Er muss uns nichts beweisen. Einverstanden? Er muss uns nichts beweisen. Er hat bei uns Kredit. Gut, ich habe jetzt, dann gibt es noch eine mehr aus dem Dienst Jesu, die ich versuche hiermit zu entkräften. Es gibt immer wieder die Leute, die sagen, ja, Jesus heilt ja auch nicht alle. Wir haben ja schon geklärt, ja, es stimmt insofern, dass er nicht alle heilte, die er irgendwo gefunden hat. Aber er heilte alle, mit denen er dann konfrontiert wurde und die ihn fragten. Und ich habe hier einfach die Evangelien mal so ein bisschen nebeneinander gestellt, die gleichen Geschichten zueinander sortiert. Und wenn ihr hier schaut, dann ist es hier, die gelben sind, ups, das war jetzt vergriffen, Entschuldigung, Moment. So, diese gelben, die heißt, das sind die viele, wo es in der Bibel heißt, und er heilte viele. Der Matthäus behauptet in der gleichen Stelle vor der Haustür von Petrus, da wo vorher die Schwiegermutter von Petrus geheilt wird, behauptet der Matthäus, dass alle geheilt wurden, während der Markus an der gleichen Stelle sagt, es waren viele. Jetzt ist der Matthäus nach Irenäus von Lyon derjenige, der zu den Füßen von Petrus und von Paulus gesessen hat in Rom und sein Evangelium in Hebräisch verfasst hat, aus dem Zuhören von diesen beiden Leuten. Der Markus ist nach Irenäus von Lyon derjenige, der Übersetzer von Petrus war und auch tatsächlich quasi das Petrus-Evangelium wiedergibt. Das sagt Irenäus von Lyon. Und es würde auch passen vom Typus her, weil nämlich der Petrus, sanguinisch, wie er vermutlich war, dem war es wichtig, den Leuten zu sagen, Leute, das waren nicht nur fünf, das waren viele. Weil ich nicht glaube, dass er ihm widerspricht. Jesus heilte die ganze Reihe durch. Ich habe das auch mal miterlebt, wie das funktioniert. Das war an einem Ort, da wollte ich nicht hin. Ganz kurz erzählt, wollte er gar nicht hin. Wir haben da eine Testbohrung gemacht, das heißt, wir sind 1,5 Stunden betend auf die Straße gegangen. Und nach 1,5 Stunden hatten sich schon 8 entschieden und es waren schon 12 Heilungen. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir noch den Nachmittag durch. Dann war es Schluss 15 Bekehrungen und unendlich viele Heilungen. Dann haben wir abends einen Heilungsgottesdienst gemacht. Und dann stehe ich da und wir rufen auf, wir hatten das Gefühl, jetzt ist die Zeit. Und dann sehe ich aus meinen Augenwinkeln, sehe ich, wie so ein Engel steht. Und der hebt dann einfach so seine Flügel über die ganze Versammlung so rüber. Und an dem Abend wurde jeder geheilt. Jeder. Jeder, für den wir gebetet haben. Hammer, oder? Aber das passiert immer noch. Ich habe das nochmal erlebt, das war in Pakistan. Die hatten mir 5 Gottesdienste an einem Tag aufgetrödelt. Das heißt also, wir sind immer, es war immer das Gleiche. Bekam es irgendwelche so komische Rosendinger um den Hals, das juckte immer, weil da auch noch die Viecher drin waren. Und dann hast du halt immer das Gleiche, hast gepredigt, dann haben sie die Leute zu dir geschoben und dann, ja, dieses hier, ne, beten. Und dann kam auch, also war auch beim zweiten kam auch eine schöne Sache, da kam, haben sie einen tauben Jungen vor mich geschoben, der hatte, rechts war der taub. Und ich gucke ihn an und ich sehe, wie ich ihn anschaue, sehe ich aus seinem rechten Ohr so einen grünen Drachen rausgucken und höre das Wort, das ist der Dämon seiner Mutter. Ich dachte, hä? Ja, also keine Ahnung, ich bin ja nicht Spezialist, nicht? Und kaum hatte ich das gehört, schieben die plötzlich eine Frau zu mir, eine ältere Frau, und das war seine Mutter. Und die sieht mich und dann geht's wieder los, Augen nach hinten und und haut mir die Brille vom Kopf. Freund von mir, der packt ihre beiden Hände und ich sage, im Namen Jesu Christi gebiete ich dir, fahr aus ihr. Die sinkt ganz friedlich runter und ihr Sohn kann hören. Ich habe das live erlebt, sonst wüsste ich das nicht. Verrückt, oder? Also es ist richtig schön. Beten ist Abenteuer. Ja? Und ich liebe Abenteuer. Also ich hoffe, ich mache euch Hunger. Naja, auf jeden Fall 5 Veranstaltungen und bei der letzten kam man dann glücklich 3 Stunden zu spät zum Start. Was macht das mit einer Menge, die am nächsten Morgen arbeiten? Das dezimiert sie massiv. Also war noch ein Häufchen der Treuen übrig und die waren alle krank. Und an dem Abend wurden alle geheilt, die gewartet haben. Was mir zeigt, es lohnt sich manchmal zu warten. Wahnsinn, Gott. Gott ist Wahnsinn, oder? Hammer dieser Gott. Also hier in der ganzen Statistik, die kann man sich relativ schnell zu Gemüte führen, diese Statistik zeigt, dass dieses Märchen, dass wenn Leute zu ihm kamen, dass nicht alle geheilt wurden, dass das nicht stimmt. Jesus heilte sie wirklich. Wenn sie kamen, dann sind sie auch alle weggehauen worden. Und da möchte ich wieder hin. Ich möchte es wieder erleben, dass wir einen Sonntagsgottesdienst, in einen normalen Gottesdienst, in ganz normaler Gottesdienst, mit einer mittelmäßigen Predigt, mit einem mittelmäßigen Worship, ja, von mittelmäßigen Leuten wie ich, ganz mittelmäßig. Und plötzlich werden alle geheilt, die da sind. Aber alle, es geht niemand mehr raus mit irgendetwas. Ist das was? Wir müssen begreifen, dass unsere Berufung nicht weniger ist als die Berufung Jesu Christi. Denn wir haben seine DNA. Woher habe ich das Schlaue? Es ist ganz einfach. Jesus sagt es selber, er führt es ein. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht stirbt. Wer ist das Weizenkorn, das stirbt? Wer ist das? Jesus. Gut beobachtet, genau. Dann sagt er, dann kann es nicht viel Frucht bringen. Ja? Wer ist die viele Frucht? Jetzt muss unsere Hand hochgehen. So. Nochmal, also ich probiere es nochmal. Wer ist die Vielfrucht? Nee, das war es noch nicht mal. Nochmal, wer ist die Vielfrucht? Yep, gut, super. Jetzt ist Weizen selbstbefruchtend. Also ein Weizen, eine Weizenpflanze, ein Weizenkorn kann jede Menge Weizen hervorbringen, die gleiche DNA hat wie er. Das heißt, wir, die Körner, haben die Erbinformation unseres Herrn Jesus Christus in uns. Glaubt ihr mir das nicht? Doch, so wie er. Das sagt das Wort Gottes. Und wisst ihr, was bei der Sache gut ist? Kennt ihr die Sache mit dem Prototyp? Also das erste Auto, das gebaut wird, dass nach jahrelangen Forschungen, selbst wenn es ein Fiat Panda ist, nach jahrelanger Forschung, ja, endlich zusammengeschraubt wird. Dieses Auto ist, egal welche Marke, unbezahlbar. Denn da sind die ganzen Werkzeuge gemacht worden, da ist die Technik drin, da ist die Forschung drin, da ist alles Mögliche drin, was richtig Geld kostet beim ersten Mal. Und dieses erste Prototyp, unbezahlbar. Und dann kommt der Gag. Sie haben mittlerweile 10.000 davon produziert, stellen die alle auf den Parkplatz und du fährst den Prototyp dazwischen und dann vergisst du, wo der war. Der hat nämlich den Blinker an der gleichen Stelle. Leute, ihr habt den Blinker an der gleichen Stelle wie Jesus. Ist euch das schon mal aufgefallen? Denn er Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, im Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen anderen Autos. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in diese Welt. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus ist unser perfektes Modell, unser perfektes Vorbild. Wenn du alles richtig machst, endest du als Jesus Christus. Ihm gleichförmig und alle Ehre wird ihm gehören, weil das alles dann wieder zusammengeführt wird. Du hast keine Angst zu haben, du kannst ihm keine Ehre wegnehmen. Wenn du deinen Job gut machst, bist du wie Jesus. Und das dürfen wir. Gott hat da echt viel Luft über unseren Kopf gelassen, dass wir wachsen dürfen. Und er macht uns keine Vorwürfe, wenn wir es nicht ganz schaffen. Aber wir sollten versuchen, dahin zu wachsen. Wir sollten versuchen, in diese Richtung wirklich zu gehen. Ganz normale Menschen, Menschen, wie wir sie nun mal sind, Leute mit Fehler, Leute, die es nicht wirklich kapieren, Leute, die nicht immer alles richtig machen. Solche Leute hat Gott gesucht, seinem Sohn Jesus Christus ähnlich zu sein. Und er hat alles, was hoch ist, gedemütigt, um zu modellieren, was Gnade bedeutet. Das ist cool, gell? Wenn ich bete, betet Jesus. Das ist doch mal eine ganz andere Herangehensweise, wenn du jetzt anfängst, für Leute zu beten und denkst, wenn ich bete, betet Jesus. Wie erfolglos war Jesus? Gar nicht. Ihr merkt, da ist die Hinderungsschwelle für uns, ja? Aber stellt euch doch einfach mal vor, ich habe manchmal gemerkt, wenn ich gar nicht so viel drüber nachdenke, funktioniert es besser, als wenn ich drüber nachdenke, also beim Beten so. Da, wo meine Hand schneller war und schneller als mein Verstand oder meine Worte, war es jedes Mal cool. Ich habe das mal erlebt, wir kommen an die Grenze an zu Moldawien, hatten 26 Stunden Busfahrt hinter uns über die Karpaten und kommen da an die Grenze und der Typ, der guckt uns an und sagt, kriegt mit, dass wir Christen sind, zwei Busse voll und dann sagt er, wenn ihr für irgendwas beten könnt, betet für Regen. Der Fakt war nämlich, die letzten 4 Monate hatte es in Moldawien nicht mehr geregnet. Und Moldawien ist das ärmste Land Europas und ist ein reines Agrarland. Und wenn es da 4 Monate im Sommer nicht regnet, sieht es übel aus. Okay, und bevor ich überlegen konnte, packe ich seine Hand, ich komme zu ihm und sage, in 7 Tagen, wenn wir hier rausfahren, wird es regnen. Und er guckt mich an wie das 7. Weltwunder. Gut, wir steigen im Bus, fahren zu der Stelle, wo wir erwartet werden. Und dann passiert das Merkwürdige. Wir machen nur die Tür vom Bus auf. Und wie wir die Tür vom Bus aufmachen, setzt plötzlich Wind ein. Die Bäume, 15 bis 20 Meter, die vor uns stehen, die neigen sich so. Und bleiben stehen. Und es ist diese Atmosphäre, wo kein einziger mehr Lust hat, irgendwas zu sagen. Einfach die Klappe halten. Man weiß, jedes Wort kann nur schaden. Weil die Gegenwart Gottes da ist. Aus dem Nichts. Dann haben wir das erstmal verarbeitet, so erstmal unsere Koffer dann ins Zimmer getragen und haben gebetet. Und wie wir beten, fängt es 1 Stunde später an zu regnen, in einem Umkreis von ungefähr so 1 Kilometer um uns herum. Sonst nirgendwo im ganzen Land. Okay, dann habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, also jetzt die ganze Zeit regnen wäre schlecht, wir wollen doch noch ein bisschen heilen und Menschen und Kram und so. Haben wir dann gemacht, sind rumgelaufen, haben Menschen vom grauen Star befreit, Taube die Ohren geöffnet und das Evangelium aus. Und überall haben wir öffentlich laut für Regen gebetet. Und an dem Tag, als wir rausfuhren, 7 Tage später, begann es zu regnen für die nächsten 3 Wochen. Und wir hatten Gott noch gebetet, bitte lass es anfangen zu regnen, ganz sanft, damit der gute Boden nicht weggespült. Und es fing so ganz sanft. Das macht Gott mit uns. Wenn du ein bisschen wahnsinnig bist, hilft das. Aber er benutzt uns so gerne. Das ist wirklich so. Genau so ist es. Ich kann dir Tonnen an Leuten bringen, die alle dabei waren. Die können dir das alle bezeugen. Das ist so geschehen. Wort für Wort. Und das hat Gott hier vor in Deutschland mit uns. Dinge, die sich unsere Kinder noch erzählen werden, sollen in unserer Generation geschehen. Amen.